Herzlich willkommen zu unserem Posaune-Podcast von Jedem Wort Leben. Ich bin Ihr Gastgeber Emanuel Michels. In unserem letzten Podcast haben wir das Thema der Sterblichkeit des Menschen besprochen. Wir haben gesehen, dass der Mensch keine unsterbliche Seele hat, sondern aus Fleisch besteht und einen menschlichen Geist hat, der ihm Verstandeskraft gibt. Heute möchte ich mit Ihnen ausführlich über das Thema des menschlichen Geistes sprechen. Nun, bevor wir anfangen, möchte ich Sie kurz auf unsere Broschüre »Was die Wissenschaft über den menschlichen Geist nicht weiß« von Herbert W. Armstrong aufmerksam machen. Die meisten Informationen in diesem Podcast sind dieser Broschüre entnommen. Sie können die Broschüre anfordern, indem Sie uns eine E-Mail an info@dieposaune.de schreiben oder es auf unserer Webseite unter der Literaturleiste bestellen. Alternativ können Sie auch unsere deutsche Abteilung im Regionalbüro in England unter der Telefonnummer 0044 1789 581912 anrufen. Psychologen und Wissenschaftler wissen nichts über den menschlichen Geist. Es gibt ganz sicher eine fehlende Dimension im menschlichen Wissen. Im größten aller menschlichen Gehirne fehlt etwas von höchster Wichtigkeit. Es wird an keiner Hochschule oder Universität gelehrt. Es ist vor den weltlichen Weisen und Klugen verborgen. Der größte Verstand, der je gelebt hat, sagte darüber, »Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart.« Das können Sie in Matthäus 11, Vers 25 nachlesen. Wie wir in früheren Programmen besprochen haben, hatte Gott nach der Rebellion der Engel entschieden, sich selbst im Menschen zu reproduzieren. Der Mensch, der schließlich in die Familie Gottes hineingeboren wurde, sollte einen gottähnlichen Verstand haben. Die Fähigkeit zu denken, zu argumentieren, Entscheidungen zu treffen und ethische, moralische und geistige Haltungen zu entwickeln. Gott hat den Menschen geschaffen, um sich selbst zu reproduzieren, mit einem so vollkommenen geistigen Charakter, wie ihn nur Gott besitzt, der nicht sündigen wird und daher auch nicht sündigen kann. Ein solcher vollkommener geistiger und heiliger Charakter kann nicht einfach so geschaffen werden. Er muss entwickelt werden. Und das erfordert Zeit und Erfahrung. Tiere sind mit einem Gehirn und einem Instinkt ausgestattet, aber sie haben nicht die Fähigkeit, moralische und geistige Werte zu verstehen und zu wählen oder einen perfekten geistigen Charakter zu entwickeln. Tiere haben ein Gehirn, aber keinen Intellekt. Einen Instinkt, aber keine Fähigkeit, einen heiligen und göttlichen Charakter zu entwickeln. Und das ist der transzendente Unterschied zwischen dem tierischen Gehirn und dem menschlichen Geist. Doch woher kommt dieser große Unterschied? Es gibt praktisch keinen Unterschied in Form und Aufbau zwischen dem Gehirn von Tieren und dem menschlichen Gehirn. Die Gehirne von Elefanten, Walen und Delfinen sind größer als die des Menschen. Und das Gehirn eines Schimpansen ist etwas kleiner. Qualitativ mag das menschliche Gehirn leicht überlegen sein, aber nicht genug, um den Unterschied in der Leistung auch nur annähernd zu erklären. Wie lässt sich dann der große Unterschied erklären? Die Wissenschaft kann daraus keine adäquate Antwort geben. Einige Wissenschaftler auf dem Gebiet der Hirnforschung kommen zu dem Schluss, dass es im menschlichen Gehirn zwangsläufig eine nicht-physikalische Komponente geben muss, die es im tierischen Gehirn nicht gibt. Doch die meisten Wissenschaftler wollen die Möglichkeit der Existenz einer nicht-physischen Komponente nicht zugeben. Welche andere Erklärung gibt es? Abgesehen von der sehr geringen physischen Überlegenheit des menschlichen Gehirns, hat die Wissenschaft keine Erklärung, da sie nicht einmal die Möglichkeit des Geistigen anerkennen will. Wenn der Mensch sich weigert, auch nur die Existenz seines eigenen Schöpfers anzuerkennen, verschließt er seinen Verstand riesige Ozeane grundlegender wahrer Kenntnisse, Tatsachen und Erkenntnisse. Wenn er die Wahrheit durch eine Fabel ersetzt, ist er von allen Menschen am unwissendsten, obwohl er sich für weise hält. Wenn der Mensch im Namen der Wissenschaft seinen Schöpfer verleugnet oder durch Gleichgültigkeit ignoriert, macht er seinen Verstand blind für das, was er ist, warum er ist, wohin er geht und was der Weg ist. Aber wenn wir unseren Geist für die Erkenntnis unseres Gottes und seiner Absichten öffnen, dann haben wir einen herrlichen Zugang zu der riesigen, fehlenden Dimension des Wissens. Das Wissen, dass Gott die göttliche Familie ist, dass Gott sich selbst reproduziert, dass er sich dabei der Materie bedient und dass er unser Verständnis für weite Bereiche neuen Wissens öffnet. Also bedenken Sie jetzt, Gott besteht aus Geist. Gott ist Schöpfer, Designer, Herrscher, Erzieher. Gott hat den höchsten Verstand, er ist der vollkommene, heilige und gerechte Charakter. Aber er benutzt die materielle Substanz dieser physischen Erde, um sich selbst zu reproduzieren. Materie ist nicht Geist, kann nicht in Geist umgewandelt werden. Wie also kann Gott den sterblichen, materiellen Menschen in einen unsterblichen, geistigen Gott verwandeln? Der Mensch besteht ganz und gar aus Materie und Gott ist Geist. Um es möglich zu machen, die Kluft zu überbrücken oder den Übergang von Menschen, die ganz aus Materie bestehen, zu Geistwesen in Gottes Reich zu vollziehen, um dann ganz aus Geist zu bestehen und gleichzeitig dem Menschen einen Verstand zu geben, der dem Gottes gleicht, hat Gott in jedem Menschen einen Geist gelegt. In Hiob 32, Vers 8 lesen wir, wahrlich, es ist der Geist im Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Dies ist eine große Wahrheit, die nur von wenigen verstanden wird. Herbert W. Armstrong bezeichnet diesen Geist als den menschlichen Geist, denn er ist in jedem Menschen. Auch wenn er eine geistige Essenz ist und keine Materie, er ist keine geistige Person oder ein geistiges Wesen. Es ist nicht der Mensch, sondern die geistige Essenz im Menschen. Er ist keine Seele, der physische Mensch ist eine Seele. Der menschliche Geist verleiht dem menschlichen Gehirn die Kraft des Intellekts. Der menschliche Geist liefert kein menschliches Leben. Das menschliche Leben befindet sich im physischen Blut, das durch den Atem des Lebens oxidiert wird. Es ist die nicht physische Komponente im menschlichen Gehirn, die es im Gehirn von Tieren nicht gibt. Es ist der Bestandteil, der den Übergang vom Menschlichen zum Göttlichen ermöglicht, ohne die Materie in Geist zu verwandeln, zum Zeitpunkt der Auferstehung. Lassen Sie mich einige wesentliche Punkte über diesen Geist im Menschen klarstellen. Er ist eine geistige Essenz, so wie in der Materie die Luft eine Essenz ist und auch das Wasser. Dieser menschliche Geist kann nicht sehen, das physische Gehirn sieht, durch die Augen. Der menschliche Geist in einem Menschen kann nicht hören, das Gehirn hört durch die Ohren. Dieser menschliche Geist kann nicht denken, das Gehirn denkt. Obwohl der Geist die Kraft zum Denken verleiht, während ein tierisches Gehirn ohne diesen Geist nicht denken kann, außer auf die elementarste Weise. Dies ist geistiges Wissen. Diese Art von Wissen kann nicht mit den physischen Augen gesehen und nicht mit dem physischen Ohr gehört werden. Geistiges Wissen kann nicht mit natürlichen Mitteln in den Menschenverstand eindringen. Denn Geist kann nicht gesehen, gehört, gefühlt, geschmeckt oder gerochen werden. Kein Mensch kann Wissen haben, das ein Mensch besitzt, außer durch den Geist des Menschen, der in ihm ist. Wie Paulus in 1. Korinther 2, Vers 11 schrieb, die Tiere haben ein Gehirn, das mit dem des Menschen praktisch identisch ist. Und manche sind sogar noch größer. Aber ihr Gehirn kann nicht wissen, kann nicht begreifen, was der Mensch weiß. Der Mensch könnte das auch nicht ohne den Geist des Menschen, der in ihm ist. Mit anderen Worten, dieser Geist verleiht dem menschlichen Gehirn die Kraft des Verstandes. Doch dieser Menschenverstand ist auf das Wissen und das Physische beschränkt. Er kann die geistigen Dinge Gottes nicht kennen, nicht verstehen. Aber warum? Weil auch der menschliche Verstand natürlich nur das wissen kann, was er durch die Sinne des Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens und Fühlens erfährt. Auch ein Tier kann sehen, hören, riechen, schmecken oder fühlen, was ein Mensch tut, und dennoch nicht in der Lage sein, das, was in sein Gehirn einträgt, in Gedanken oder Wissen zu verwerten. Der zweite Teil von 1. Korinther 2, Vers 11 beschreibt, so, auf die gleiche Art und Weise kann auch kein Mensch die Dinge Gottes erkennen, verstehen oder begreifen, es sei denn durch einen anderen Geist, den Heiligen Geist Gottes. So wie kein Tier die Dinge des menschlichen Wissens kennen kann, so kann auch der Mensch nicht allein durch sein Gehirn wissen, sondern nur durch den Geist des Menschen, den menschlichen Geist, der im Menschen ist. In gleicher Weise kann auch der Mensch die Dinge Gottes nicht erkennen, begreifen, wenn er nicht einen anderen Geist, den Heiligen Geist Gottes empfängt. Anders ausgedrückt, alle Menschen haben von ihrer Empfängnis an einen Geist, der Geist des Menschen genannt wird und in ihnen ist. Beachten Sie sorgfältig, da dieser Geist nicht der Mensch ist. Er ist etwas im Menschen. Ein Mensch könnte eine kleine Mummel verschlucken. Es ist dann etwas in dem Menschen, aber es ist nicht der Mensch oder irgendein Teil von ihm als Mensch. Der Mensch wurde aus dem Staub der Erde gemacht. Sterblich. Dieser menschliche Geist ist nicht die Seele. Er ist etwas in der Seele, die ihrerseits der physische Mensch ist. Beachten Sie auch Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Von der Empfängnis an gibt uns also Gott einen menschlichen Geist. Er gibt uns Verstandeskraft, die sich nicht im tierischen Gehirn befindet. Doch diese Geisteskraft ist auf das Wissen über das physische Universum beschränkt. Aber beachten Sie, dass Gott die Erschaffung des Menschen bei der Erschaffung von Adam und Eva noch nicht abgeschlossen hatte. Der Geist des Menschen war in ihm, aber nicht der Geist Gottes. Gott bot ihm umsonst die Frucht des Baumes des Lebens an, die Gottes Heiligen Geist symbolisierte. Das Nehmen vom Baum des Lebens hätte zwei Dinge bewirkt: seinen Geist geöffnet, um geistiges Wissen zu verstehen, und zweitens ihm die Gabe des Heiligen Geistes Gottes verliehen, die zum ewigen Leben führt. Aber als Gott ihm das Reich Gottes erklärte, glaubte Adam nicht, was Gott sagte und war ungehorsam, er sündigte. Und was dann? Und Gott der Herr sprach, nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war, und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Das können Sie in 1. Mose 3 in den Versen 22 bis 24 lesen. Durch den Menschen, der aus materieller Substanz besteht, reproduziert Gott sich selbst. Wie überbrückt Gott die Kluft zwischen dem sterblichen physischen Menschen und dem unsterblichen, aus Geist bestehenden Gott? Der allererste Mensch hat die falsche Wahl getroffen und durch seine Sünde die Regierung Gottes abgelehnt. Gott vertrieb ihn daraufhin aus dem Garten Eden und versperrte ihm den Weg zum Baum des Lebens. Aber natürlich hat Gott die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses vorausgesehen. Gottes Absicht muss bestehen bleiben. Aber wie? Es brauchte nun den zweiten Adam, Jesus Christus. Er hatte sich selbst geopfert, bevor die Welt existierte. Aber er sollte erst in etwa 4000 Jahren als Mensch geboren werden, um zu sterben. Gott hatte einen Zeitraum von 7000 Jahren vorgesehen. Die ersten 6000 Jahre für die Menschheit, die von Gott abgeschnitten war, mit einigen Ausnahmen, um ihren eigenen Weg zu gehen, um die Lektionen im menschlichen Leid und Qualen zu dokumentieren, die ein Leben in Widerspruch zu Gottes Lebensweise mit sich bringt, die von der Regierung Gottes befohlen wurde und die Adam ablehnte. Auf diese 6000 Jahre, in denen Satan noch hier ist, würde ein einziges tausendjähriges Jahr folgen, in denen Christus regieren würde, da er sich qualifiziert hat, die Regierung Gottes auf der Erde wiederherzustellen. Während des 7. Jahrtausends würde Satan völlig gebunden sein. Während dieses 7. Jahrtausends würde das Reich Gottes, die herrschende Familie Gottes, auf der Erde errichtet werden. In der Zwischenzeit, während der ersten 6000 Jahre, wird einigen wenigen die Möglichkeit geboten, in die geistige Schöpfung einzutreten, die mit dem Empfang des zweiten Geistes beginnt, das heißt mit der Gabe des Heiligen Geistes Gottes. Außerhalb dieser wenigen Menschen verfolgte Gott gegenüber der menschlichen Rasse eine Politik der Hände weg. Abel, Adams zweiter Sohn, folgte offenbar Gottes Weg, denn Christus nannte ihn den gerechten Abel. Henoch wandelte mit Gott. Noah fand Gefallen an Gott, aber das war offenbar alles in den ungefähr ersten 1900 Jahren. Nach der Sintflut lebten Abraham, Isaak, Israel und Josef nach Gottes Willen. Dann rief Gott das Volk Israel und gründete es, aber es wurde ihm keine geistliche Erlösung oder ewiges Leben angeboten, sondern nur materielle und nationale Segnungen. Gott berief und gebrauchte einige Propheten, dann kam Christus und ermöglichte die geistliche Erlösung für alle. Doch nur die erste vergleichsweise sehr kleine geistliche Ernte wurde in den fast 2000 Jahren seit Christus zum geistlichen Heil berufen. Nur wenige Menschen erkennen, dass die menschliche Fortpflanzung eine heilige und göttliche Bedeutung hat, die auf keine andere Art von Leben zutrifft. Die menschliche Fortpflanzung ist ein Bild für die geistige Erlösung, die in Wirklichkeit darin besteht, dass Gott der Vater sich selbst in der Familie Gottes fortpflanzt. Sehen Sie nun den verblüffenden Vergleich. Der Mensch besteht, wie wir uns erinnern, vollständig aus der Materie der Erde. Aber wie kann Gott die Kluft überbrücken? Indem er sich selbst reproduziert, indem er einen rein körperlichen Menschen in ein rein geistiges Mitglied der Familie Gottes verwandelt. Es beginnt mit einem Geist, einem Teil der geistigen Essenz, in einem ganz physischen Menschen. Denken Sie daran, dass dieser Geist nicht der Mensch ist, nur etwas im Menschen. Denken Sie auch daran, dass dieser Geist nicht sehen, hören oder denken kann. Der Mensch sieht, hört und denkt durch sein physisches Gehirn und die fünf Sinne des Sehens, Hörens, Schmeckens, Riechens und Fühlens. Der Geist im Menschen verleiht dem physischen Gehirn die Kraft des physischen Intellekts und bildet so den Menschenverstand. Dieser Geist wirkt unter anderem wie ein Computer, der dem Gehirn die physische und intellektuelle Kraft hinzufügt. Wissen Sie, dass im Gehirn durch Auge, Ohren und die Sinne aufgenommen wird, wird sofort in den geistigen Computer programmiert. Das gesamte Gedächtnis ist in diesem geistigen Computer gespeichert. Dieser Computer ermöglicht es, dem Gehirn jeden Teil der Millionen von Wissensbits sofort abzurufen, der für den Denkprozess benötigt wird. Das heißt, dass das Gedächtnis im menschlichen Geist gespeichert ist, unabhängig davon, ob es auch in der grauen und weißen Substanz des Gehirns gespeichert ist oder nicht. Dieser menschliche Geist verleiht dem Menschen auch eine geistige und moralische Fähigkeit, die die Tiere nicht besitzen. Gott hatte Adam den benötigten zweiten Geist, den Heiligen Geist, zur Verfügung gestellt, doch als Adam rebellierte und die verbotene Frucht nahm, vertrieb Gott Adam und verschloss ihm den Zugang zum Baum des Lebens, ein Symbol für seinen Heiligen Geist. Doch durch Christus kann ein reuiger Mensch Gottes Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jesus erklärte, dass was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Das ist in Johannes 3, Vers 6. Der Mensch kam aus der Erde, er ist Fleisch. Jesus sprach nicht von einer weiteren körperlichen Geburt oder einer Bekehrungserfahrung in diesem Leben, sondern von einer geistigen Geburt. Wenn der Mensch Geist sein wird, nicht mehr aus Materie, sondern ganz aus Geist besteht, ja, buchstäblich, dann wird er aus Gott geboren sein. Gott ist Geist. Um nun ein Mensch zu werden, muss jeder von uns von seinem menschlichen Vater gezeugt werden. Um wiedergeboren zu werden vom Geist, der von Gott, dem Vater, stammt, muss man zuerst vom geistigen Vater, von Gott, gezeugt werden. Dies wird in Römer 8, Vers 16 bis 17 erklärt. Und Gottes Heiliger Geist, der sich nun mit unserem Menschengeist und Menschenverstand vereint, tut zwei Dinge. Zuerst zeugt der den Menschen mit göttlichem ewigen Leben und später als göttliches Wesen in die Familie Gottes geboren zu werden, das dann ganz aus Geist besteht. Er verleiht dem menschlichen Verstand die Kraft, geistiges Wissen zu begreifen, die Dinge Gottes zu verstehen. 1. Korinther 2, Vers 11. Außerdem vermittelt Gottes Heiliger Geist die göttliche Liebe, den Glauben und die Kraft, Satan und Sünde zu überwinden. Dieser durch den Geist gezeugte Christ hat nun bedingt die Gegenwart des ewigen Lebens, des Lebens Gottes in sich. Aber er ist noch kein unsterbliches Geistwesen und besteht noch nicht vollständig aus Geist. Er ist jetzt ein Erbe Gottes, wie der Sohn eines reichen Mannes, der Erbe seines Vaters ist, aber noch nicht wiedergeboren, noch kein Eigentümer oder Besitzer ist. Wenn aber sein Heiliger Geist in uns wohnt, wird Gott bei der Wiederkunft Christi auf die Erde als König der Könige unseren sterblichen Leib durch seinen Geist, der in uns wohnt, zur Unsterblichkeit beleben. Das können Sie in Römer 8, Vers 11 nachlesen und 1. Korinther 15 in den Versen 49 bis 53. Sehen Sie nun, wie die verblüffende Analogie weitergeht. So wie bei der menschlichen Fortpflanzung der befruchtete Embryo, der später zum Fötus wird, noch nicht geboren ist, sondern noch durch die menschliche Mutter genährt wird, so ist der gezeugte Christ noch nicht in die Familie Gottes hineingeboren. Das göttliche Leben ist lediglich gezeugt worden. So wie der menschliche Embryo und der Fötus durch die menschliche Mutter körperlich genährt werden, ist die Kirche Gottes die geistliche Mutter ihrer Mitglieder. Und denken Sie daran, dass Gott die menschliche Fortpflanzung als Familienangelegenheit gedacht hat. Sie fügt der menschlichen Familie menschliche Kinder hinzu. Die menschliche Familie ist das genaue Abbild der Familie Gottes. Gott hat keine anderen Lebensformen die Ehe und das Familienleben geschenkt, außer dem Menschen, dessen Potenzial es ist, in die Familie Gottes einzutreten. Aber bedenken Sie weiter, so wie der menschliche Fötus körperlich groß genug werden muss, um geboren zu werden, so muss der gezeugte Christ geistlich wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis Christi. 2. Petrus 3, Vers 18. Er muss überwinden, sich in seinem geistlichen Charakter entwickeln, um in das Reich Gottes hineingeboren zu werden. Und schließlich, wie hat Gott geplant, die Kluft von der physischen zur geistigen Zusammensetzung zu überbrücken? Sich selbst aus physischen Menschen zu reproduzieren, die aus dem physischen Boden stammen. Erstens hat Gott in den physischen Menschen einen Menschengeist gelegt. Es ist jedoch nicht der menschliche Geist, der die Entscheidungen trifft, der zur Umkehr kommt oder den Charakter formt. Dieser Geist zeichnet jeden Gedanken auf, jedes bisschen Wissen, das durch die fünf Sinne aufgenommen wird, und er zeichnet jeden Charakter auf, gut oder schlecht, der sich im menschlichen Leben entwickelt. Nun, warum hat Gott den Menschen aus Materie und nicht aus Geist gemacht? Er hat die Engel aus Geist gemacht. Denken Sie daran, dass es Gottes Ziel ist, sich selbst zu reproduzieren. Seine göttlichen Kinder sollen von ihm gezeugt und dann in seine Gottfamilie hineingeboren werden. Christus, unser Wegbereiter, wurde vom Vater auf eine Weise gezeugt, wie es kein anderer je getan hat, als er durch den Heiligen Geist in der Jungfrau Maria empfangen wurde. Er war der Gezeugte, der einzig Gezeugte in diesem Sinne. Sohn Gottes von menschlicher Empfängnis und Geburt. Er ist bereits der Erstgeborene von vielen Brüdern. Römer 8, Vers 29. Geboren als Sohn Gottes durch die Auferstehung von den Toten, wie Sie in Römer 1, Vers 4 nachlesen können. Wie auch wir später sein werden. Die Vorrangstellung über die Engel ist verdeutlicht, die Christus bereits hat und die auch unser Potenzial ist. Denken Sie daran, dass wir Miterben mit Christus sind und Gott sagt von Christus und ist so viel höher geworden als die Engel wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Das steht in Hebräer 1, Vers 4 bis 5. Im Buch Hiob werden die Engel in den Kapiteln 1, 2 und 38, Vers 7 als Söhne Gottes bezeichnet, aber nur als geschaffene Söhne. Doch wie in Hebräer 1 sagte Gott nie zu ihnen, ihr seid meine eigenen gezeugten Söhne. Aber wenn wir Menschen den Heiligen Geist Gottes empfangen, werden wir seine gezeugten Söhne und seine Erben, um seinen Namen zu ererben. Wenn wir von Gott geboren werden, werden wir Geist sein. Warum hat Gott den Menschen dann überhaupt erst aus materieller Substanz geformt, aus der Erde? Engel sind als Geist unsterblich. Diejenigen Engel, die gesündigt haben, werden für immer ihre Strafe tragen. Ihre Strafe ist nicht der Tod, ihre Strafe ist der Verlust der herrlichen Gelegenheit, die Gott ihnen gegeben hat, um seinen Zweck auf der Erde zu erfüllen und für immer im Groll, in der Bitterkeit, in der Haltung der Rebellion und in der völligen Hoffnungslosigkeit und Frustration des Geistes zu leben, den ihre eigenen Sünden über sie gebracht haben. Wenn sie einmal ihren eigenen Geist pervertiert haben, können sie nie, das ist die Engel, wieder ins Gleichgewicht kommen. Glück und Freude haben sie für immer verlassen. Wenn hingegen der Mensch, der aus Materie besteht, gesündigt hat und sich weigert zu bereuen und sich von seiner Sünde abzuwenden, wird er den zweiten Tod sterben. Er wird ganz und gar umkommen. Das können Sie in Johannes 3, Vers 16 nachlesen. Er wird so sein, als ob er nicht gewesen wäre, wie Sie in Obadja 16 sehen können. Dies ist der Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes. Das Physische verändert sich, das Geistige ist unveränderlich. Aber es gibt noch einen weiteren sehr wichtigen Grund. Die Materie bleibt nicht, wie sie ist, unverändert und dauerhaft, aber sie verändert sich ständig. Auch die härtesten Steine und Metalle verändern sich. Was immer Sie jetzt auf dieser Erde sehen, wird sich mit der Zeit ändern. Der Geist jedoch ist unveränderlich. Es sei denn, Gott hat den Engelwesen die Kraft des Verstandes verliehen, zu denken, zu schlussfolgern, Entscheidungen zu treffen und den Willen auszuüben, nach Entscheidungen oder Wahlmöglichkeiten zu handeln. Aber die geistige Substanz, abgesehen von der Verstandeskraft Gottes oder der Geistwesen, ist unveränderlich. Wenn Satan und seine Dämonen die Entscheidung getroffen haben, die sie getroffen haben, können sie sich nicht mehr ändern. Da sie Geist sind, indem er sich selbst reproduziert, verlangt Gott eine rechtschaffende Charakterentwicklung. Und das erfordert Veränderung. Hätte Gott uns aus Geist erschaffen, hätten wir, sobald die Entscheidung getroffen wurde, Gott abzulehnen, niemals bereuen können. Wir hätten nicht von Satans Weg zu Gottes Weg wechseln können. Der Mensch, der aus Materie besteht, ist dem Wandel unterworfen. Der Mensch kann, wenn er von Gott gerufen wird, zur Einsicht gebracht werden, dass er gesündigt hat. Und er kann bereuen, sich von seiner Sünde abwenden, sich dem Weg Gottes zuwenden. Und wenn er seinen Weg einmal geändert hat, kann er ihn mit Gottes Hilfe weitergehen. Er kann in seiner geistlichen Erkenntnis wachsen, seinen Charakter entwickeln, falsche Gewohnheiten, Schwächen und Fehler überwinden. Und all dies geschieht durch den physischen Menschen, durch das physische Gehirn. Der menschliche Geist im Menschen befähigt das Gehirn mit physischem Intellekt und der mit ihm vereinigte Geist Gottes befähigt das Gehirn mit geistigem Verständnis. Und diese Geister zeichnen das Wissen und den Charakter auf und bewahren sie, ebenso wie die physische Gestalt und das Aussehen. Diese Geister entwickeln nicht den gerechten Charakter, sondern Gott gibt uns durch den Heiligen Geist seinen Glauben, seine Gerechtigkeit, sofern wir selbst ernsthaft danach verlangen. Aber wenn der heilige und gerechte Charakter im physischen Menschen entwickelt ist, wie überbrückt Gott dann die Kluft und verwandelt den Menschen in einen Geist? Hiob sagte, meinst du, einer stirbt und kann wieder leben? Alle Tage meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung oder Veränderung kommt. Du würdest rufen in der Auferstehung und ich dir antworten. Es würde dich verlangen nach dem Werk deiner Hände. Das können Sie in Hiob 14, Vers 14 bis 15 nachlesen. Nun, dies bringt uns zu der Frage des Todes des physischen Menschen und der Auferstehung. Hiob nannte es eine Veränderung in das Reich Gottes. Das Leben nach dem Tod kommt durch die Auferstehung. Wenn wir sterben, erlischt jedes Bewusstsein. Das physische Gehirn wird ohnmächtig, ohne Bewusstsein und verfällt. Mit welchem Leib kommen wir in die Auferstehung? Diese Frage wird in 1. Korinther 15 beantwortet. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Was du säst, das ist das Begräbnis in der Erde, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, es sei von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will. Das können Sie in 1. Korinther 15, Vers 35 bis 38 lesen. Der Körper, der stirbt, ist nicht derselbe, der bei der Auferstehung wieder auferstehen wird. Nun kommen wir zu einem sehr wichtigen Teil, der den Geist im Menschen betrifft. Er vermittelt kein menschliches Leben, er sieht, hört und denkt nicht. Der Mensch trifft seine Entscheidungen und ist der physische Mensch, in dem der Charakter gebildet werden muss. Es ist der menschliche Ton, den Gott zu seinem Charakter formt. Der Geist im Menschen zeichnet auf, was das Gehirn erfährt, sogar die Haltung, die Facetten des Charakters, nicht nur des menschlichen Gehirns, sondern auch des ganzen Körpers. Er bewahrt den Abdruck, sogar die Fingerabdrücke. Vergleichen Sie es mit der Gussform eines Bildhauers. Der Bildhauer möchte vielleicht eine Bronzestatue eines Mannes herstellen. Der Bildhauer könnte Ton verwenden, um ein Tonmodell oder Gipskarton zu formen. Dann fertigt der Bildhauer eine Gussform von dem Modell an, das er geformt und gestaltet hat. Die Form ist eine Hohlform, die aus dem fertigen Modell hergestellt wird. In die Form wird geschmolzene, flüssige Bronze gegossen, die dann erst starrt. Die Form wird entfernt. Und die Bronzefigur ist eine exakte Kopie des Originalmodells. Der Geist, der in jedem Menschen steckt, wirkt wie eine Form. Er bewahrt das Gedächtnis des Menschen, seinen Charakter, seine Form und Gestalt. Wenn jemand den Heiligen Geist empfangen hat, dann wird Gott bei der Auferstehung einen Geistkörper zur Verfügung stellen, der durch die Geistform geformt und gestaltet wird. Das auferstandene Wesen wird aus Geist bestehen, nicht aus Materie wie das menschliche Modell. In der Form des auferstandenen Geistes wird er plötzlich lebendig werden. Es wird ihm wie der nächste Sekundenblitz nach seinem Bewusstseinsverlust zum Zeitpunkt des Todes erscheinen. Sein gesamtes Gedächtnis wird intakt sein, er wird in Form und Gestalt so aussehen, wie er es im menschlichen Leben tat. Sogar seine Fingerabdrücke werden dieselben sein. Der Charakter, den er, Gott, erlaubt hat, in ihm aufzubauen, wird da sein. Er wird für immer lebendig sein. Und wie Gott, der Vater, wird er durch seinen eigenen Willen so gemacht worden sein, dass er nicht sündigen kann. 1. Johannes 3, Vers 9 sagt uns das. Der Körper, der bei der Auferstehung kommt, ist nicht derselbe Körper, der zur Lebzeiten des Menschen aus Fleisch und Blut war. Gott verwandelt Materie aus Fleisch und Blut nicht in Geist. Der physische Körper aus Fleisch und Blut zerfällt nach dem Tod, aber der Geist, der in diesem Körper war, bewahrt, wie die Gussform eines Bildhauers, alle Formen und Gestalten, das Gedächtnis und den Charakter unversehrt. Und diese Form, die Geist ist, verändert sich nicht, auch wenn die Auferstehung tausende von Jahren nach dem Tod stattfinden mag. Beachten Sie, was beim Tod geschieht. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Nach dem Tod, ob in der Erde, begraben, eingeäschert oder was auch immer, kehrt der physische Körper zu der Erde zurück, aber der Geist, der in dem Menschen war, der nun alles aufgezeichnet hat, die Form und Gestalt des Körpers, die Identität des Gesichtes, das Gedächtnis und den Charakter, kehrt zu Gott zurück. Sie wird unverändert beibehalten. Heilige wie Abraham, Moses, David und Daniel starben vor tausenden von Jahren. Halten Sie inne und denken Sie darüber nach. Gott musste einen Weg finden, um Form, Gestalt, Aussehen, Geist und Charakter der Heiligen über tausende von Jahren zu bewahren. Sie bestanden aus vergänglichem Fleisch und Blut. Alles, was sie waren, ist längst zerfallen. Doch bei der Auferstehung wird es ihnen wie der nächste Bruchteil einer Sekunde seit dem Verlust des Bewusstseins beim Tod erscheinen. In der Zeit vor dem Tod wussten sie also absolut nichts. Gottes Wort sagt, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Das können Sie in Prediger 9, Vers 5 lesen. Der Geist, der zu Gott zurückkehrt, ist der menschliche Geist, der das ganze Leben lang in ihnen war. Es war keine unsterbliche Seele, denn die Seele war sterblich und vergänglich. Diejenigen, die mit Gottes Heiligem Geist gestorben sind, werden an der ersten Auferstehung teilnehmen. Das können Sie in Offenbarung 20, Vers 4 bis 5 nachlesen. Sie werden unsterblich wiederkommen, in einem herrlichen Körper, der aus Geist besteht, und ihr Gesicht wird leuchten wie die Sonne. Nun, dies bringt uns zum Ende unseres heutigen Themas. Um dieses Thema über den menschlichen Geist besser zu verstehen, beantragen Sie unsere Broschüre, was die Wissenschaft über den menschlichen Geist nicht weiß. Bitte kontaktieren Sie uns unter info@dieposaune.de oder alternativ können Sie uns auch in unserer deutschen Abteilung im Regionalbüro in England unter der Telefonnummer 0044 1789 5819 12 anrufen. Das ist 0044 1789 5819 12. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich bearbeiten. Lassen Sie uns also wieder bis zum nächsten Mal alle danach streben, vollkommener von jedem Wort Gottes zu leben.